Ja, zum genau erkennen, was Christus getan hat, es bedarf einen Weg nach Gethsemane und sehen, wie Gottes Sohn weinen musste. Und deswegen sind wir auch heute zusammen, Geschwister, um besonders an den Tag, an den Abend vielleicht noch mehr und die Nacht zu denken, an dem Christus leiden musste für mich und für uns alle. Ich lese uns zwei Bibelstelle. Eine lese ich aus Hebräer 12. Hebräer 12, und ich lese uns nur Verse 2 bis 4. Und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und dann möchte ich noch lesen aus dem vorgelesenen Wort in der Anleitung. Lese ich uns noch einmal die Verse vom 23 bis 29. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst, und dann esse er vom Brot und trinke aus dem Kelch. Als wir dann vor ein paar Wochen gesprochen haben, wann wir die Verordnungen feiern sollen, welchen Sonntag es gelegt werden soll, und ich sah dann, dass es auf den Sonntag gefallen ist, da ich da vorne stehen muss, kam mir der Vers aus dem Hebräerbrief in Sinn gleich, wo der Schreiber des Briefes sagt: Gedenket an ihn. Gedenket an ihn. Ich habe jetzt zugemacht, lese nochmal. Der solche Widersprüchlichkeit von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde und werdet und ermattet, ihr habt noch nicht bis aufs Blut gekämpft. Mir kam der Gedanke, und er ließ mich nicht los, der Gedanke: Gedenket an ihn. Nur hier sagt der Schreiber zu den Christen, zu den Juden, die bekehrt waren, die zu Christus bekehrt waren, dass er spricht ihnen Mut zu hier. Und sie hatten sicherlich viel ertragen und leiden müssen von ihren, auch von den Juden, zu denen auch sie gehörten, weil die Juden hielten sich fest noch am Gesetz. Aber das waren jetzt Kinder Gottes, die Jesus als Gottes Sohn erkannt haben, und sie mussten viel ertragen. Und der Schreiber will ihnen Mut zusprechen, und in dem sagt er: Gedenkt doch an Christus, gedenkt an Christus, welche Widersprüchlichkeiten er ertragen musste, welcher Widerspruch war gegen ihn und wie er kämpfen musste, Er hat ja gekämpft bis auf das Blut. Er sagt, aber ihr habt noch nicht bis auf das Blut gekämpft. So weit seid ihr nicht. Und deswegen soll euch ein Trost sein, wenn ihr nur gedenket an den, der gegen die Sünde gekämpft hat. Bis aufs Blut hat gekämpft und er hat widerstanden gegen die Sünde und hat gesiegt. Und der Schreiber will sie ermahnen, sie solle doch denken an ihn. Und Geschwister, das ist auch unser Zweck, unsere Zusammenkunft auch heute Morgen, da wir jetzt zusammengekommen sind, dass wir gedenken an ihn. Gedenken an ihn, der gegen die Sünde gekämpft hat. Gedenken an den, an ihn eigentlich, der alles ertragen musste. Gedenken an den, der das herrliche Himmelreich verlassen hatte und gekommen ist. Gekommen ist für uns Menschen, damit wir gerettet werden können. Und gedenken, dass er sich nicht geschont hat, dass er die ganze Last der Sünde der Menschen auf sich genommen hatte. Das Wort gedenkend an ihn, es scheint mir so wie ein Aufruf an alle Menschen, die Gott dienen, an alle Kinder Gottes. Ein Aufruf auf der ersten Stelle an die Kinder Gottes, dass sie denken an ihn sollen, an dieses unschuldige Lamm, welches ohne jegliche Sünde in Reinheit seines Herzens. Aber er wurde verurteilt wie einer der größten Sünder. Er wurde verurteilt so, dass er sogar nicht allein, er musste mit den Sündern zusammen den Tod erleiden. Er war zusammen, er wurde gleich gerechnet, diesen Sündern. Sogar wenn wir das Geschehen der Kreuzigung und der ganze Ablauf genau durchlesen, werden wir feststellen, er wurde mehr bestraft als die zwei Sünder, die mit ihm gekreuzigt wurden. Sie mussten nicht das Kreuz schleppen durch ganz Jerusalem. Sie mussten nicht von der ganzen Stadt beobachtet werden und verspottet werden. Sie waren Verbrecher und die haben ihr Urteil verdient, können wir sagen, und sie wurden gestraft für ihr Tun. Hier war ein Mensch, der rein war, der voller Liebe gewesen ist gegen die alle Menschen, die das zuschauten. Und sein Herz war rein und frei von aller Sünde, so wie ein Lamm, welches zur Schlachtbank geführt wird, sagt uns der Prophet. Und das musste er ertragen. Er wurde geschlagen, er wurde gemartert, sein Leib wurde so gemartert und zerschlagen und dann an das Kreuz gehängt. Und es war allen Schmerzen, welche sehr schwer zu ertragen wurden, tragen müssten. Aber das nahm Christus freiwillig. Das nahm er, damit uns allen geholfen werden möge. Damit auch uns alle doch, dass wir alle selig werden könnten. Und Christus führte, es heißt, bevor in diesem Abend, in der Nacht, bevor er von ihnen genommen werden sollte, führte er das Abendmahl ein. Er führte das Abendmahl aus verschiedenen Zwecken. Einmal ist der Grund gewesen, dass dieses Abendmahl beitragen sollte, dass die Jünger, dass sie das nie vergessen würden. In Lukas 10 ist das schön beschrieben, Lukas 22 ist das schön beschrieben. Ich will das nicht alles lesen, weil eigentlich kennen wir die ganze Geschichte, den Ablauf, wie Jesus sandte Jünger, dass sie den Saal vorbereiten sollten, wo das Lamm gegessen werden sollte und wo er mit ihnen zusammenkommen soll. Aber es war dieser Abend, es war eine feierliche Stunde. Ich weiß nicht, wie weit die Jünger das verspüren konnten oder wahrnehmen könnten, dass es wirklich die letzte Stunde ist, dass Christus mit ihnen ist, ja, oder der letzte Abend, dass Christus mit ihnen sein wird. Sie haben immer wieder das Passa auch gehalten. Das Passafest wurde immer wieder gehalten und sie waren immer zusammen. Aber dass das jetzt das Letzte sein wird, wie es ihnen bewusst gewesen ist, kann ich jetzt persönlich nicht sagen. Wie sie das vernommen, wie sie es verstanden haben. Aber Christus wusste das. Und dieses Mal wurde er mit ihnen besonders in dieser Einheit halten. Und er ließ das auch tun, einen Ort aufsuchen, damit sie das Lamm zusammen essen können. Und, aber der Gedanke Christi war auch, dass sie immer wieder nach ihm später gedenken mögen doch an ihn. Gedenken mögen an ihn. Es soll etwas sein in ihrem Leben, an das sie immer wieder sich erinnern mögen. Es soll nicht etwas sein, das in eine Vergessenheit geraten möge. Oder wir denken an viele Dinge auch in unserem Leben, die für uns groß gewesen sind und manchmal schlimm oder sehr schön unterschiedlich. Aber Jahre vergehen, ja. Und dann irgendwann denkt man an das weniger dran. Wenn man vielleicht den nächsten Mensch verloren hatte und dann, es ist schlimm. Aber die Jahre führen dazu, dass man an das schon denkt, aber weniger vielleicht so mit einem Schmerz oder es ist einem nicht mehr so schlimm. Und das wollte Christus keinen Fall. Und deswegen sagt der Hebräerbrief zu ihnen auch, gedenket an ihn. Und das wollte auch Christus, dass seine Jünger und auch seine Jünger bis am Ende der Erde, bis solange die Erde steht, immer wieder an das gedenken. Aber gedenken immer mit ungefähr mit der gleichen Ehrfurcht, mit der gleichen Hochachtung dieses Opfer, was Christus getan hatte. Er wollte, dass sie das nicht vergessen, dass sie das immer tun. Und wenn wir noch genauer in der Schrift forschen, merken wir, dass Gott legte immer einen Wert. Wenn Gott etwas getan hatte, wenn er einem Menschen oder seinen Kindern geholfen oder ein großes Werk für sie getan hatte, dann sagte er auch immer, dass sie denken sollen, dass sie das nicht vergessen sollen. Ich führe uns an eine Bibelstelle oder zwei, erstmal aus 5. Mose. 5. Mose 6. Es ist der Gedanke hier, dass Gott sagt zu seinem Volk, dass sie eigentlich gekommen sind, sie sind gekommen in Städte, Orte, wo sie nicht gebaut haben. Sie haben die Felder nicht bearbeitet. Eigentlich hat Gott ihnen das gegeben, was sie überhaupt nicht mit ihren Händen gewirkt haben. Sie konnten kommen und weiterleben. Aber er warnt sie in Vers 12, sagt er so: So hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus geführt hat. Er hat ihnen das gegeben, die ganze Städte, die ganze Felder, die Weinberge, das war alles bereit, einfach kommen und zum Leben. Vielleicht anpassen nach ihren Bedürfnissen, aber es war eigentlich, was ihnen geschenkt worden ist. Und dazu ist ihnen auch gegeben worden, dass sie aus einem Sklavenhaus rausgerissen wurden, rausgeführt wurden. Es ging eigentlich mit einer Gewalt, musste Gott das Volk rausführen aus Ägypten. Und dann sagt er so, wenn du das alles hast, wenn dir alles schön gut geht, pass auf und vergisse nicht, was ich für dich getan hatte. Das sollte nicht in Vergessenheit geraten, das sollte bleiben, ihnen ein Andenken. Immer wieder müssen sie denken, heute hat uns der Herr rausgeführt. Heute an diesem Tag war der Tag, es war auch Passa, hat der Herr uns rausgeführt aus Ägypten. Heute sind wir nicht mehr Sklaven geworden, wir sind freie Menschen geworden. Ein tieferer Vergleich mit dem, was wir heute lehren, rausgeführt. Und dann sagt der Herr, vergiss das nicht. Vergiss nicht die Zeit, den Tag, als ich dich errettet habe. Ein Tag, da wir Christus, unser Herr, geschenkt haben und er uns rausgeführt hat aus diesem Gefängnis, welchem wir waren, als wir noch Christus nicht kannten. Gedenket an ihn. Dann weiter sagt er noch auf einer Stelle zu Josua. Josua 4. Kann ich nicht alles lesen. Hier sagt Gott zu Josua, als er sie durch den Jordan führt. Und dann sagt Gott zu ihnen, wenn ihr durch den Jordan durchgegangen sind. Und die Priester müssen stehen mitten im Jordan. Und aus dieser Stelle, wo die Priester stehen, nicht irgendwo her, vielleicht am Ufer, sollt ihr 12 Steine nehmen. Und diese Steine, sagt er zu ihnen, sollen sie rausnehmen aus dem Jordan. Sagt so, Vers 5, geht hinüber vor der Lade des Herrn eures Gottes mitten in den Jordan und jeder hebe einen Stein auf seine Schulter. Also 12 Männer wurde für das ausgesandt. Nach der Zahl der Stämme der Kinder Israel, damit sie ein Zeichen seien unter euch, eure Kinder künftig zu fragen, wenn eure Kinder künftig fragen werden, was bedeuten denn diese Steine? Merken, es kann eine Zeit vergehen. Und wenn man das nicht immer wieder sagt, dann kommen Fragen und dann kommen Menschen, die aufmerksam werden und sagen, ja, was bedeutet das? Er sagt, wenn Kinder irgendwann viele Jahre später sagen, was ist denn dieser Haufe von Steinen? Was bedeutet er? Was hat es zu tun, dass ihr auf diese Steine schaut und für euch etwas Großes ist? Und dann müsst ihr sagen, dass der Herr hat Großes getan. Er hat uns durchgeführt durch den Jordan, durch das Wasser, welches gestanden ist. Und er führte als über trockenes Land durch sein Volk. Nicht vergessen. Die Steine sollen ein Zeichen sein, dass man es nicht vergisst. Es soll bleiben in dem Gedächtnis. Und an anderer Stelle sagt der Herr ihnen so auch, diese Steine, sie sollten weiß, mit Kalk weiß angestrichen werden. Und auf diesen Steinen sollen die Priester die Gebote des Herrn aufschreiben. Merken wir ja, welch ein Gedenkstein das gewesen ist oder welche Gedenksteine das gewesen sind. 12 Steine, groß oder klein, weiß ich nicht, aber sie waren so groß, dass man auf ihnen noch die einzelnen Gebote Gottes aufschreiben könnte, dass jeder, der auf das schauen konnte, sich erinnern würde an das, was der Herr getan hat und dazu auch lernen könnte. Warum hat der Herr das getan? Weil er ihnen die Gebote gegeben hatte, damit sie in diesem Land auch diese Gebote halten könnten. Der Herr wollte sie rausnehmen aus dieser Gefangenschaft, aus Ägypten, damit sie in einem Land sind, da wo sie Gott doch ganz unbeschwert und frei dienen können. Aber Geschwister, der Herr führte auch uns in ein Land. Wir sind in einem Land jetzt in Deutschland, wo wir so frei sind. Wir können dem Herrn dienen, wir können planen unsere Gottesdienste, wir können alles tun. Geschwister, wir sind einen großen, unendlichen Dank schuldig unserem Herrn. Und das sollten wir nicht vergessen. Wir sollen das nicht vergessen, dass der Herr uns auch rausgeführt hat, dass der Herr uns auch geholfen hatte und dass der Herr uns auch die Gebote geschenkt hat. Auch in diesem Land haben wir die Gebote, dieses Wort, dieses reine Wort Gottes, welches auf einem schwarz auf weiß geschrieben hatte. Er sagte, ihr müsst tünchen die Steine mit Kalk, dass sie weiß sind, und dann schreibt ihr, und dann kommt der dunkle Stein raus. Ja? Schwarz auf weiß, das haben wir auch, dieses Wort des lebendigen Gottes. Gedenken an ihn. Und so war es auch Gott immer wichtig, dass das Volk nicht vergisst, was er sie getan hat. Und Christus wollte auch, dass das, was er, dieses schwere Opfer der Liebe, dieses Opfer, welches er getan hatte für die Menschen, dass sie das achten, dass sie hoch schätzen mögen und nicht vergessen mögen. Ich weiß es nicht, wie Christus es war, wie groß ihm gewesen sind, dass wir an die Schmerzen denken, aber wie groß für ihn gewesen ist dieser Rettungsgeist, der Sinn seines Kommens, dieses Opfer, dass mit den Menschen geholfen werden. Und das sollen wir nicht vergessen. Das soll in unserem Gedächtnis auf ewig sein. So wie Gott sagte zu Josua, es sollte zum ewigen Gedächtnis in euren Herzen bleiben. Nun, wie oft sollen wir diese Verordnungen halten? Christus sagte nicht, wie oft. Apostel Paulus sagte auch nicht, wie oft wir das tun sollen. Aber er sagte dann, Gedenkt, so oft ihr das tut. So oft ihr das tut. Aber Geschwister, wie oft soll das gehalten werden? Es soll so oft gehalten werden, dass es nicht zu einer Gewohnheit wird. Mir war das so, als ich gestern das gelesen, gestern Abend, so groß und so, mich hat so eine Ehrfurcht ergriffen, dieses Werk. Aber Geschwister, wir sollen das so oft tun, dass nicht wir sagen, naja, nächster Sonntag ist wieder, wir sind wieder Verordnungen. Das ist eine Gewohnheit. Dann hat eigentlich das Gedächtnis, den Kern oder das Ziel so verloren. Es geht dann unter. Es ist dann nicht mehr so wichtig. Es tut uns nicht mehr so anregen. Aber es soll auch nicht zu wenig getan werden. Mir war so heute Morgen eigentlich, die Verordnungen feiern, es ist, heißt für die Gemeinde, für alle Geschwister heißt so, heute muss ich unbedingt da sein. Wisst ihr, das ist ein Verlangen. Wann soll ich noch da sein, wenn nicht an dem Tag, wo ich gedenke, wo wir alle zusammen gedenken an das, was Christus getan hat. Es ist der Tag, wo die Gemeinde zusammen ist, wo die Gemeinde spürt und fühlt, heute müssen wir unbedingt zusammen sein. Wir merken, lesen, dass Jesus hat alle Jünger eingeladen. Alle seine Jünger waren bei ihm, mit Judas. Sie waren alle da. Es fehlt eigentlich keiner. Geschwister, er sagt uns, dass wir unser Sorge soll sein, an diesem Tag immer hier sein. Natürlich können wir krank sein und können nicht, uns ganz unwohl oder wir sind verreist. Es ist doch alles, Gott sieht das Herz doch an. Aber Geschwister, alles dran setzen, damit wir da sein können. Und ich kann mir gut vorstellen, wie heute der Schwester Else es zumute ist. Sie kann heute nicht da sein, Geschwister. Aber Gott sieht das auch. Gott sieht jede Seele, die nicht da sein kann. Aber unser Innere, wenn es uns noch groß ist, wenn dieses Wunder, dieses Werk der Liebe uns so wichtig ist, es treibt uns hierher, um hier zu sein und miteinander das feiern. Es heißt in Lukas 2, 20, 19, heißt es so, er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das tut zu meinem Gedächtnis. An diesem Abend nimmt Christus, Jesus, dieses Brot. Sie haben das ungesäuerte Brot nach dem Gesetz, wie sie das Passamahl feierten. Aber er nimmt das Brot und mit diesem Brot will er ihnen zeigen. Er sagt, es heißt, er dankt, er brachte es. Und er will zeigen, dass dieses Brot, das ist mein Leib. Und jetzt, so wie er das bricht, gebrochen wird, so muss mein Leib auch gebrochen wird. Er sagt das nicht, dass das für mich, für ihn persönlich getan wird, dass er nur den Auftrag Gottes erfüllen sollte. Natürlich war das auch dabei. Aber wichtig ist, hat er gesagt, der für euch gegeben ist. Apostel Paulus sagt, bei mir steht so, zerbrochen wird. Der Leib Christi, er musste gebrochen werden. Er musste zerbrochen werden für euch. Er sagt, für euch ist das, damit euch gut geht, damit euch es geholfen werden. Wenn er sagt, euch, sie sind seine Jünger gewesen. Geschwister, wir sind auch seine Jünger. Es ist für uns gegeben. Für uns muss Jesus sein Leib brechen lassen. Und es soll bleiben. Es soll in unserem Gedächtnis bleiben, dass wir so genau so tun sollen. Und dann nimmt er auch den Kelch. Der Kelch mit Wein, ein Symbol des vergossenen Blutes. Wenn wir denken an das, was Gott auch im Volk Israel wieder getan hat, entschuldigt, dass sie wieder zurückkommen, also ist so verbunden miteinander. Und an dem Abend, bevor Gott sie rausführen wollte oder rausführte, sagte er zu ihnen, sie solle auch ein Lamm schlachten. Ein Lamm ohne Fehl sollen sie schlachten. Aber das Blut, welches von dieses Lamm gibt, soll sie an die Türpfosten streichen. Sie sollten das Blut nehmen und streichen an die Türpfosten, und damit, wenn der Engel durchgeht durch das ganze Land, Mir war das so interessant. Ich habe mir immer so vorgestellt, dass die vielleicht gewohnt haben, das Volk Israel irgendwie hier ein Platz und die Ägypter besonders. Aber scheinbar war das wahrscheinlich auch gemischt, weil Gott sagte, wenn der Engel durchgeht und an dem Haus, wo er eigentlich sieht, das Blut gestrichen auf die Türpfosten, dann geht er vorüber. Dann weiß er, das sind unsere, sagen wir so, das sind meine Kinder, das sind Seelen, die folgen, die gehören zum Volk Israel. Und wenn er dann ging zum nächsten Haus und das nicht gesehen hatte, da wusste er, da muss eine Strafe ergehen. Und dieses Blut dieses Lammes, welches ein Sinnbild auf Christus gewesen ist, hat damals schon, war so eine Rettung für das Volk Israel, für das ganze Volk Israel. Und dieses Blut, welches Jesus Christus auch wieder geben musste, es dient für alle Menschen, die wiederum dieses Blut in Anspruch nehmen für sich. Dieses Blut in Anspruch nehmen persönlich für sich und sie werden erretten. Sie werden auch nicht umkommen wie die Bewohner des Hauses, wo damals das Blut auch gestrichen worden ist. Und dieser Kelch mit dem Wein erinnert seine Kinder auch heute noch an das vergossene Blut am Kreuze, an das rettende Blut am Kreuze, welches eigentlich die Kraft hat, jeden Menschen reinzuwaschen. Nur wer dieses Blut wieder in Anspruch nimmt für sich. Ohne dieses Blut und ohne der zerbrochene Leib hätte das Opfer Christi nicht den Zweck erfüllt und auch nicht die Kraft gehabt, Menschen zu erretten, den Menschen zu helfen. Gott führte diesen Erlösungsplan ein, damit nicht nur sein Volk, sondern allen Menschen auf der Erde es geholfen werden könnte. Und dieser Erlösungsplan schließt ein das Opfer Christi und die Kreuzigung und das Vergießen des Blutes. Und Gott wollte gerne, dass alle Menschen gerettet werden, dass allen Menschen geholfen werden, bis auf Einzelnen. Es wäre noch zu sagen, wie drücken wir aus, dass wir in unserem Leben, wie zeigen wir, dass wir an Christus denken? Gott sagte ihnen, dass sie schreiben solle alle Geboten auf die Steine, nicht vergessen. Und Geschwister, in dem, dass wir tun, was uns Gott befohlen hat, was uns das Wort Gottes sagt, was der Herr uns hinterlassen hat, in dem, dass wir tun, was wir heute tun werden, dann zeigen wir auch unsere Liebe zu Christus, dass wir es schätzen, dass es für uns es einen großen Wert ist und dass wir die Leiden Christi nicht vergessen mögen, aber in unseren Herzen tragen mögen. Ich will noch kurz eingehen auf die Fußwaschung. Nur Johannes hat geschrieben von dem Johannes 13 auch ein Werk, welches zeigt, wie demütig doch Christus gewesen ist. Er ist der Meister gewesen, aber was tat er? Es heißt hier, ich lese uns nur ein paar Verse. Ab Vers 3. Und Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, stand er vom Abendmahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm ein Tuch aus Leinen und band es sich um. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Tuch aus Leinen, das er umgebunden hatte. Ganz einfach. Jesus hat ihnen nicht viel erklärt vorhin. Es heißt, er stand auf vom Mahl und er legte sein Obergewand ab. Wie es gewesen ist, wissen wir nicht damals, ja, warum. Aber es heißt, er nahm ein Tuch und er nimmt ein Becken, er gießt Wasser hinein. Und so wie sie gesessen sind, geht er von der Reihe nach, von einem und zum anderen und beginnt waschen ihre Füße. Er hat ihnen nicht gesagt, was er jetzt tun soll, aber er tut es einfach. Und mir war das so die Einfachheit, mit welcher Jesus das getan hatte. Und Geschwister, das sagte er, sollen wir auch tun. Er geht der Reihe nach und wir lesen, dass er zu Petrus kam. Für den Petrus war das etwas unmöglich. Sein Meister, welchen er schätzte und liebte, muss ihm die Füße waschen. Aber Christus sagte, sonst hast du keinen Teil an mir. Und Geschwister, es zeigt uns, wie wir in unserer aller Demut und aller Niedrigkeit bereit sind, jedem einer an anderen die Füße zu waschen, ohne unterscheiden, jung oder alt. Und deswegen ist es auch schön, wenn das nicht so ein Schema ist, sind es alle junge, dann sitzen alle ältere Geschwister, und das gemischt ist. Wir lieben einander, wir waschen unsere Füße einander gern von Herzen. Das tun wir. Und Jesus sagte dann auch, dass in Vers 15, oder ich lese Vers 14, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt ihr auch ihr einander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und Vers 17, wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Da fallen eigentlich alle Bedenken weg doch. Muss das sein oder muss das sein? Sollte es sein oder sollte es nicht sein? Jesus sagte, ich, der Meister, habe euch das getan. Ich habe euch gewaschen. Dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ganz einfach. Braucht keine Erklärung. Und das habe ich als Beispiel gegeben, sagt er, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Es braucht nicht mehr Erklärung. Ist es nötig? Ist der Raum zu groß? Sind mir vielleicht viel zu viele Menschen da? Kommt nicht in Frage. Jesus spricht das nicht an. Naja, wenn ihr vielleicht jetzt, ihr seid 12 nur, dann vielleicht noch 25 oder 50. Es spielt keine Rolle. Es liegt am Werk. Es liegt am Sinn dieses Werkes. Und deswegen sagt Jesus, selig seid ihr, wenn ihr das tut. Ich will noch kurz eingehen, nochmal auf das Einleitungswort im 1. Korinther 11. Hier spricht Apostel Paulus am Schluss einen Punkt an. Er sagt, redet so von einem würdig sein. Und als ich mich so gestern so mich befasst hatte mit diesem Wort würdig sein, kam mir wieder so vor mir das Bild, wie Christus mit den Jüngern das getan hatte. Und Judas war auch dabei. Judas war ja auch unter ihnen und nahm das Mahl mit ihm. Und das sagt uns auch noch deutlich, als die Jünger fragten Christus, wer ist das, ja? Und er sagt dann, der, welcher die Hand mit mir auf dem Tisch hatte, ja? Judas ist dabei und macht alles mit. Und macht alles mit. Aber Paulus sagt so, wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Judas macht mit, aber Geschwister, er wusste ja ganz genau, was er tun wird. Ja? Und eigentlich, wenn wir so von einer Seite das anschauen, ist doch Judas gewesen, dieser Mensch, der sich schuldig gemacht hatte am Leib Christi. Er hat doch das schon abgesprochen. Er sitzt da, er hat schon abgesprochen alles, und der, wo eigentlich Christus für einen kleinen Betrag verkauft hatte, und er ist eigentlich unwürdig jetzt und sitzt und nimmt das Brot, nimmt aus dem Kelch. Er ist es nicht wert gewesen. Er persönlich ist schuldig gewesen am Sterben Christi. Obwohl es war im Plan Gottes ja drin, dass Jesus verraten werden musste. Aber Jesus sagte auf einer Stelle, weiß ich noch nicht mehr, wo das steht, Menschensohn muss zwar gehen und sterben, aber weh dem, durch wen es geschehen wird. Und er sagte dann, es wäre für ihn lieber, er wäre gar nicht geboren werden. Ja? Wie schlimm, ja, Geschwister, welcher ein Leid doch dieser Mensch auf sich doch aufgeladen hatte. Es wäre besser, er wäre gar nicht da gewesen. Es wäre besser, er hätte Christus gar nicht gesehen. Es wäre besser, wenn er nicht mit den 12 gewesen wäre. Für ihn wäre das alles besser gewesen. Für die Zukunft. Es wäre besser, wenn er Christus nie erkannt hätte, seine Liebe nie gespürt hätte. Geschwister, wie schlimm das doch für ihn jetzt, ich spreche jetzt von ihm persönlich, gewesen ist. Er war doch schuld, dass sie gekommen sind, und er hat doch auf der Christus gezeigt, welche Art noch wissen wir, wie er Christus verraten hatte. Und er war ja persönlich schuld. Er machte sich schuldig am Leib des Herrn. Und Apostel Paulus sagt, dass wir aufpassen sollen an diesem Werk. Es ist ein Werk des, als Gedächtnis. Es ist, aber das, was Christus getan hat, es hat unendlich tiefen und hohen Wert für alle Menschen. Und dass wir nicht schuldig sein mögen. Ich will jetzt uns keine Angst anjagen, aber ich will nur sagen, wie ernst, welcher tiefer Ernst in diesen Worten lag, als Paulus ihnen sagte voraus, es soll so sein. Aber er sagte, er prüfe sich selbst. Ich habe kein Recht, den anderen prüfen, oder der andere hat, kann nicht mich prüfen. Weil er sagt, prüfe sich selbst, jeder sein eigenes Herz und tue dann weiter. An jedem Menschen ist es gegeben, sich selbst zu prüfen vor Gott. Nicht vor den Menschen, aber vor Gott. Wir stehen vor Gott. Vor Gott, der, Johannes sagte, Augen hat wie Feuerflammen. Und der, um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete. Geschwister, wir stehen vor Christus, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete. Und vor ihm stehen wir heute und nehmen das Mahl. Wir trinken aus dem Kelch. Und in dem bezeugen wir, Geschwister, dass wir ihm gehören. Dass wir das Opfer für uns als ewigen Gedächtnis sein ist. Dass wir das werden wir, Geschwister, noch danken, wenn wir bei ihm schon sein werden. Für das werden wir danken, wenn wir bei ihm im Himmel sein werden. Und loben, danken ihm, dass er das getan hat. Weil nur deswegen werden wir im Himmel sein können und dürfen, weil er das getan hatte. Und denkt an den, sagt er auch, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hatte. Christus hat fast nur Widersprüchlichkeiten erduldet, aber er ging den Weg. Er ging den Weg, damit wir heute gerettet werden können. Und so möge der Herr auch dieses Wort segnen. Und wir wollen jetzt dann noch ein Lied singen, bevor wir dann zur Fußwaschung übergehen.